Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Heute geht es um den Stickstoffmotor und um freie Energie. Und es war ein bisschen schwierig bei dieser Sendung, denn Wolfgang Wiedergut fiel leider krankheitsbedingt aus. Ich möchte ihm auf diesem Weg noch alles Gute wünschen. Ich bin sicher, alle Zuhörer dieser Sendung schließen sich dem an. Dann hätte Harald Schmäler einspringen sollen. Der konnte dann beruflich nicht. Und schlussendlich ist Heinz Schmidt jetzt zu Gast. Und ich freue mich sehr. Und es wird eine spannende Sendung. Und wie immer gibt es den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man hier einfach mitsprechen kann und Fragen stellen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.mur.at und dann auf ganz oben auf Cropcom klicken. Den Newsletter von Crop FM gibt es alle zwei Wochen. Abonnieren kann man ihn auf der Website cropfm.mur.at. Von dort aus kann man uns auch gerne eine Mail schicken oder einfach an cropfm@mur.at. Und natürlich gibt es seit ein paar Wochen, schon ein bisschen länger, das Hörerforum, auch verlinkt von der Startseite, wo es immer wieder spannende Artikel und Diskussionen gibt zu allen möglichen Themen. You are not alone, und zwar ihr, die ihr schon einmal was gesehen habt, was einfach nicht so richtig herpasst. Da gibt es eine Konferenz. This year's conference is dedicated to documenting the hundreds of witnesses to the Phoenix Lights and other related UFO sightings across the United States and the rest of the world. Over the past 10 years since my first close encounter, der Herr da dieses ganze veranstaltet. On March 12th, 1997, also einen Tag vor den Phoenix Lights eigentlich, I have met with hundreds of people across the world that have described the most amazing things in our skies, but can't seem to explain them. Ja, wo diese Konferenz genau stattfindet, etc., das kann man aus dem Link entnehmen. Wie immer sind all diese Artikel, die ich hier vorlese, von der Startseite aus verlinkt. Also wenn jemand selbst solche Erfahrungen hat, sie teilen möchte oder einfach nur andere dabei zuhören möchte, wie sie dieses tun und das Kleingeld aufbringen kann, auf in die Staaten. Die Ursuppe des Lebens, so die Frage hier. Der Saturnmond Enceladus ist eine Eiswelt. Dennoch könnte es dort Leben geben, in einem Ozean aus flüssigem Wasser, der sich unter dem Eispanzer des Trabanten erstreckt. Nämlich, und dann weiter in diesem Artikel, tatsächlich fand Cassini in der Eiswolke über dem Südpol neben Wasser die Substanzen Stickstoff, Methan, Kohlendioxid, Propan und Acetylen. Vor allem Stickstoff überraschte die Forscher. Ja, letztens habe ich da sehr eindringliches Mail von einer Hörerin bekommen über das Thema Chemtrails nämlich. Also es gibt schon immer mehr Leute, die da irgendwie sich Fragen stellen, was das genau ist etc. Es gibt natürlich auch sehr viel Gruseliges im Netz zu lesen und wenn man das alles glaubt, puh, dann fällt einem der Himmel am Kopf. Aber den Berlinern fiel er vor ein paar Tagen auf den Kopf oder vielleicht wegen der Chemtrails nicht, wer weiß. Ich habe das Foto gepostet, hat mir ein Hörer geschickt. Und auch über Graz, es war an dem Tag, wo das in Berlin aufgenommen worden ist, also am Sonntag war das, glaube ich, war ich in Graz, strahlend blauer Himmel und nichts zu sehen, aber ein paar Tage drauf, alles voll mit Streifen, wirklich alles voll mit Streifen. Das ist der Unterschied zu Graz. Ich meine, es fliegen ja immer Flugzeuge. Ja, und ja, natürlich kann es, ist ja auch schon 100 Mal durchgekaut worden. Es kann natürlich vielleicht andere Erklärungen geben. Ich habe noch nie wirklich eine gehört, die mich wirklich überzeugt hätte. Also natürlich gibt es Kondensstreifen und so, aber ja. Ja, also diese Sache hat auch noch nicht aufgehört, so wie es ausschaut. Und auch eine andere Sache hat noch nicht aufgehört. Wales Revenge. Wales Revenge nennt sich deine Website. Also die Rache der Wale, aber naja, ist vielleicht nicht gut übersetzt. Every year thousands of precious mammals are slaughtered in the name of so-called scientific research. Add your voice by signing this campaign, then forwarding it to everyone you know. Please help us stop the killing. Ich habe natürlich unterschrieben und ich hoffe, es werden auch einige tun, die jetzt das hören oder auf die Seite gehen. Wie da richtig steht, also im Namen der Forschung etc. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Wale man abschlachten muss, um was will man da mal forschen. Natürlich ist es ein Leckerbissen für manche. Kann man schon vorstellen, dass es gut schmeckt. Ne? Ja, also wenn jemand die 2 Minuten erübrigen kann, dann doch bitte auf diese Seite gehen, Wales Revenge, und unterschreiben. Vielleicht hilft's was. Schauen wir jetzt wohl nicht. Ja, die Klimakontroverse, also ich meine, da gibt's alle möglichen Meinungen, 180, 360 Grad. Und hier eine neue Mars, aber hier eine interessante Beobachtung und interessante Schlüsse. Mars melt, hints at solar, not human cause for warming. 2005 data from NASA's Mars Global Surveyor and Odyssey missions revealed that the carbon dioxide ice caps near Mars' South Pole had been diminishing for 3 summers in a row. Habibullo Abdusamatov, head of space research at St. Petersburg's Pulkovo Astronomical Observatory in Russia, says the Mars data is evidence that the current global warming on Earth is being caused by changes in the sun. Und auch recht interessant ist ein Forumseintrag in Kropfem Hörerform unter der Rubrik Wissenschaft und Forschung mit dem Titel Gefrorener Ozean auf dem Mars entdeckt. Das heißt, in unserem ganzen Sonnensystem passieren seltsame Dinge, nicht nur auf der Erde. Was nicht ausschließt, dass nicht dennoch auch die ganzen Schadstoffe, die wir ausstößen, das Ganze nicht besser macht. Das möchte ich auch sagen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass es nicht mehr so stinkt in den Städten. Aber gut. Aber unser ganzes Sonnensystem, irgendwie passiert da was. Und ich frage mich da manchmal schon, vielleicht hat es was mit diesem ominösen Schiff zu tun. Und das nächste Mal geht es ja übrigens ja auch darum, nämlich um das Symbolbild dafür, 2012 mit Nikola Wohlgemuth. Und auf das bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, natürlich, eine Meldung zu sonderbaren Beobachtungen, die sich da am Himmel abspielen, darf nicht fehlen, vor allem in letzter Zeit anscheinend. Diesmal aus China. Wirklich. Ich meine, wenn es ja sieht, würde ich auch sagen, es ist Photoshop und vielleicht ist es Photoshop, aber es könnte auch echt sein. Naja. Jedenfalls eine interessante Aufnahme, vor allem auf einer Seite, die nichts mit UFOs zu tun hat. Deshalb fand ich das interessant. China intern oder irgendwie, wie die Seite heißt. Aber vor allem große Aktivität ist ja derzeit in den USA und über den Iran zu verzeichnen, was natürlich auch interessant ist, denn diese beiden Staaten wollen sich ja irgendwie in die Haare kriegen. Die Menschen, die dort leben, zwar nicht, aber man gehört. Ja, und dann, falls jemand die Mondfinsternis versäumt hat, kein Problem. Wingman, unser Fotospezialist, so als das puppte sich heraus immer mehr, hat wunderschöne Aufnahmen von dieser Mondfinsternis gemacht und sie netterweise gepostet. Im CropFM Forum findet man übrigens einen Link unter den News. So, und ich werde jetzt mein Möglichstes tun, um Heinz Schmidt an die Strippe zu kriegen. Gleichzeitig mit dem heutigen, dieser heutigen Sendung findet ja, also sogar zeitlich angefangen, ja das Grazer Grenztreffen statt, wo es um die Palmblatt-Bibliothek geht, und dann Herr Ritter ist zu Gast, also der heißt mit Nachnamen Ritter, Vornamen glaube ich Thomas. Also, und mein Gast ist ja auch am Grenztreff dann zu hören, also wenn heute jemand neugierig wird, am 14.07. diesen Jahres kann man Heinz Schmidt dann live erleben, wenn man in Graz wohnt oder in der Umgebung. Gut, und ich werde jetzt dann kurz verschwinden von der Bildfläche und mit Heinz Schmidt wiederkehren. Wird sicher sehr spannende Sendung. Ich habe übrigens heute noch jetzt kurz vorher, bevor ich weggegangen bin von zu Hause ins Studio, habe ich noch einen Link online gestellt mit einem Patent, über das wir heute auch sprechen werden. Energie, ein absolut spannendes Thema, schon mehrfach in dieser Sendung behandelt natürlich. Nicht zuletzt, weil wir immer wieder über Tesla und Schauberger und wie sie alle heißen, gesprochen haben. Wenige allerdings, die wirklich da selbst praktisch tätig sind, also mein ursprünglicher heutiger Gast und sein erster Ersatz wären solche gewesen, aber auch Heinz Schmidt ist so einer. Und ganz wenige, die darüber am Radio sprechen wollen. Und selbst habe ich so ein Ding noch nie gesehen. Aber mein Gast beschäftigt sich ja nicht nur jetzt mit freier Energie, sondern vor allem auch mit Alternativen und dabei vor allem mit dem Stickstoffmotor. Wie gesagt, sein Patent ist verlinkt. Hallo Heinz, willkommen auf Grob FM.
Hallo, grüß euch Gott miteinander an alle Hörer.
Ja, freut mich, dass du Zeit gehabt hast. Es war ein bisschen stressig diesmal, muss ich sagen. Und ich habe daher jetzt auch nicht wirklich viel Zeit gehabt, weil ich habe erst gestern am Abend dann quasi mal gedacht, so, jetzt probier's bei dir mal nochmal. Und wenn es hinhaut, dann haut's hin. Und dann hat's geklappt. Und deshalb, vielleicht könntest dich du jetzt schnell ein bisschen vorstellen noch. Also, ich habe jetzt schon angesprochen, dass du dich mit dem Stickstoffmotor ganz praktisch auseinandersetzt. Aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Was ist denn so dein Background?
Ja. Okay, also kurz zu meiner Person. Ich bin seit 25 Jahren glücklich verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder, zwei Söhne und bin vom Beruf gelernter Kfz-Mechaniker, Kfz-Meister und Kfz-Fachlehrer für Auto- und Zweiradtechnik. Ihr hört also, ich habe also mein Leben lang mit Benzinmotoren zu tun gehabt und habe natürlich auch in der Schiene immer versucht, hier Verbesserungen zu bringen. Letztendlich kommen wir dann zu einem Ergebnis, das schier erschreckend ist. Und das Endergebnis daraus war dann alternativer Antrieb, also sprich ein alternatives Antriebssystem, das ich als Stickstoffantriebssystem bezeichne.
Das heißt, du kommst aus der Fahrzeugtechnik, kann man sagen, also Kfz etc. Und du hast ja also, was hast du jetzt gemeint mit das Endergebnis, das erschreckend ist? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, man ist ist natürlich auch in dem Bereich immer bestrebt, mehr Leistung aus dem Motor zu bringen. Ich war in der Rennsportszene ein bisschen involviert und man stellt also irgendwann fest, dass die Energie, die in dem Benzin steckt, also im Treibstoff steckt, eigentlich schier gigantisch ist. Aber die Energie, die dann am Ende vom Rad hinten rauskommt, die also sprich die Leistung aus dem Boden bringt, die hat nichts mit dem zu tun, was da im Benzin tatsächlich drinsteckt.
Ja, ungefähr 9 Liter. Ich habe es ja im Ankinder geschrieben, also in einem Liter Benzin stecken 9 Kilowatt ungefähr, 9 Kilowattstunden.
Jo, richtig.
Allerdings müssen wir es dann erst irgendwie raffinieren, damit es dem Rohöl Benzin wird. Na, Blödsinn, also in einem Liter Benzin würden eigentlich 9 Kilowattstunden stecken, aber wir haben schon 3 Kilowattstunden reingesteckt, damit wir überhaupt so weit kommen, dass wir es verwerten können. Und dann setzen, das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber ich vertraue dir da jetzt blind,
ja.
Setzen die, aber du glaube ich, dass du das weißt, gell? Dann setzen die, also normalen Motorentechnik setzt dann 1,5 bis 1,8 Kilowattstunden tatsächlich um. Und ja, das ist natürlich eine Energiebilanz zum Weinen irgendwie. Also es ist ein trauriges Ergebnis. Erschreckend würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber ja, erschreckend ist vielleicht eher die sekundären, also die Auswirkungen, die das Ganze hat. Ne?
Ja. Ja, es ist also so, ich habe das einmal in einem Vortrag genannt, vielleicht kennt ihr ja auch alle die Geschichte, wie das entstanden ist, ein Hoch an die Apotheker. Die haben ja damals Anfang des 19. Jahrhunderts erkannt, dass dieser Treibstoff, der wurde ja nur aus der Apotheke bezogen, ja.
Ja.
Dass also hier ein freies Geschäft zu tätigen ist. Ja, das will ja niemand dahinstellen, aber wenn man natürlich den Aspekt Umwelt mit dazu nimmt, und ich also das nochmal ganz kurz repetieren darf, also in einem Liter stecken tatsächlich 9 Kilowattstunden Energie drin. Nehmen wir es einfach einmal 9 Energieeinheiten, um die Hörer also da nicht irgendwie zu verkomplizieren mit der Technik. So einigen wir uns vielleicht auf den Ausspruch, es sind 9 Energieeinheiten. Um diese 9 Energieeinheiten zu bekommen, muss man also zusätzlich, und jetzt kommt's, primär 3 Energieeinheiten zuführen. Das sind also letztendlich im Endergebnis 12 Energieeinheiten. Und von diesen 12 Energieeinheiten bringe ich also 1,5 im Rennsportbereich, einigen wir uns auf zwei Energieeinheiten auf die Straße.
So. Unter optimalen Bedingungen, ne?
Genau, unter optimalsten Bedingungen. Also 15.000, 16.000 Umdrehungen.
Ja.
So wie es in der Formel 1 momentan Verwendung findet.
Aber die fahren ja auch nicht mit normalem Benzin. Das heißt, da sind wahrscheinlich mehr als 3 Kilowattstunden reingelaufen, ja, damit man ja das überhaupt da hinbringt. Ne? Was ich ziemlich interessant finde, du hast Apotheker und Benzin verkauft, das stimmt, die haben wirklich am Anfang gesagt. Und es gibt dann ja immer diese Verschwörungstheorien, dass die Erdölindustrie und die Pharmaindustrie unter einer Decke stecken. Finde jetzt lustig, diesen Song. Aber
ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Nein, nur Beobachtung. Ja gut, okay. Benzinmotoren sind nichts, das ist jetzt nichts Neues, ne? Also das wissen wir. Jetzt gibt es da, die meisten wissen es, es passiert halt nichts. Also ich habe immer wieder einen langjähriger Gast von mir, Willi Wolfgruber, Amazonas Willi genannt. Weiß nicht, vielleicht hast du von dem ja schon mal was gehört, also der kennt ja Gott und die Welt. Der hat immer gesagt, der hat vor, mittlerweile dürften es 15 oder 20 Jahre sein, irgendwas in der Gegend, hat er bei BMW oder Audi, ich weiß es nicht genau, kann man aber nachhören, den 1-Liter-Motor am Dauerprüfstand gesehen. Na hurra. aber wir reden da irgendwie, was, weiß nicht, wie viel Liter Auto, wo es jetzt gerade sind und Hybridmotoren und so. Also, da wird ja interessanterweise, also wir reden immer davon, dass Öl geht uns aus und wir werden Kriege geführt dafür. Trotzdem wird aber keine Technologie eingeführt, die wir schon längst hätten. Also, ich glaube ihm jetzt, dass er das gesehen hat, die da weniger Öl verbraucht. Das ergibt alles keinen Sinn. Es tut mir leid, ich verstehe das nicht.
Ich nehme mich dann immer an dieser Loremo-Fahrzeugbaugeschichte, die momentan wieder aktuell im Rennen ist. Die sagen ja auch, sie bauen einen 20 PS Pumpe Diesel, also Pumpe Düse Dieselmotor. Das glaube ich auch. Ich meine, dieser Motor ist ja wirklich auch bei meinen Antriebssystemen ist es ja nicht anders. Wir müssten uns generell von der Geschichte mit 50 PS und mehr verabschieden, wenn wir vernünftiges Antriebsmittel haben. Und das Antriebsmittel ist ja halt in meinem Falle dann, ganz ehrlich gesagt, flüssiger Stickstoff. Flüssiger Stickstoff wird ganz einfach durch Komprimieren hergestellt in 3 Stufen. Es wird also Luft verflüssigt und dieser flüssige Stickstoff wird also bei minus 197 Grad gelagert. Er kann sogar mehrfach, also längere Zeit gelagert werden, bis zu 14 Tagen. Haben also unsere Tanks das gehalten mit einem Energieverlust, sagen wir mal, von 1-2% täglich. Und aus dem flüssigen Stickstoff ist ja was ganz was Schönes entstanden. Es ist ja ein sogenannter, kann man sagen, ein Implosionsmotor. Es ist ja kein Verbrennungsmotor, er verbrennt ja nichts. Es ist ja nichts anderes passiert, als dass wir mit der Wärme der Erde, mit der warmen Luft, den flüssigen Stickstoff in seine Druckgasform zurückführen. Das heißt also, die warme Luft, die das Auto, das Boot umströmt hat, das hat also diese Verdampfergeschichte angeregt im flüssigen Stickstoff und dabei entsteht dann Druckgas. Das ist eigentlich ein sehr einfach und geniales System.
Warum ist das jetzt Implosion? Warum ist das jetzt Implosion? Das ist ja auch dieses Gas. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, heute kurz dieser Patenteintrag. Gibt es einen Patenteintrag vom? Also es gibt nur ein. Also unter Stickstoffantrieb gibt es nur einen einzigen Hit auf Google und der ist ein Patent auf einer Website, die heißt World Intellectual Property Organization. Und da steht, die Erfindung betrifft ein Fahrzeug mit einer Antriebsvorrichtung, wobei die Antriebsvorrichtung einem Tank für ein verflüssigtes Gas, eine Verdampfereinheit zum Verdampfen des verflüssigten Gases, zu einem Arbeitsgas sowie einen Expansionsmotor umfasst.
Richtig.
Aber
ja.
Wo ist jetzt die Implosion? Übrigens ist das dein Patent, weil da steht nämlich lustigerweise nicht Heinz Schmidt, sondern Heinrich Schmidt, aber bist das du oder ist das jemand anderes?
Heinrich Schmidt ist mein eigentlicher Name.
Okay. Nein, es sind ja eigentlich schon zwei verschiedene Namen, ne? Also,
ja, das ist also.
Also du hast ja.
Nee, im Prinzip ist es so.
Also das ist dein Patent und
ja.
Jetzt.
Ja. Also es sind insgesamt 71 Patente.
Ja, ich hab da ein bisschen durchgeschaut, da sind einige von dir verfasste Papers und so weiter. Sehr spannend. Aber jetzt, wo kommt da jetzt Implosion ins Spiel? Das würde mich jetzt irgendwie interessieren.
Ja, das Schöne ist, es entsteht nach außen hin ein Negativdruck. Das heißt, der Stickstoff will sich in seinem Innenbereich mit der genügenden Wärmezufuhr extrem schnell ausdehnen. Das heißt, es entsteht also im System ein Überdruck und die Erde ist sozusagen der Unterdruck, der negative Gegendruck, der den Stickstoff dazu verführt, nach außen zu entweichen. Und jetzt kommt es ja, in der ersten Stufe, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich immer noch am Verbrennerprinzip, am Hubkolbenmotor und so weiter, an der Wankelturbine, mit der haben wir wirklich viele Tests auch durchgemacht. Nur es geht nur viel einfacher. Man kann dieses Druckgas in Form auf eine hydraulische Einheit bringen und dann den ganzen Motor als Hydraulikmotor nutzen. Das heißt also, vielfältigste Anwendungen sind jetzt möglich. Ob ich jetzt nun einen Radlader, einen Bagger, ein Fahrzeug mit hydraulischen Radnabenmotoren betreibe, oder ob irgendwie beim Schiff haben wir ja als Hydraulikflüssigkeit das Wasser genutzt. Das haben wir haben also sozusagen ein Strahltriebwerk entwickelt. Das muss man sich vorstellen, ähnlich wie schlechter Vergleich, aber es geht nicht anders wie ein Revolver, in dem die einzelnen Kammern mit Wasser geladen wurden und anschließend die einzelne Kammer mit einem Stickstoffimpuls, mit einem Druckgasimpuls ausgeschossen wurden. Das heißt, dieser Stickstoffantrieb im Wasser war eigentlich die perfekteste Lösung schlechthin. Es waren drei bewegliche Teile und wir hatten ein Strahltriebwerk mit unglaublicher Leistung.
Mhm.
Das heißt, wenn man heute Technologien nimmt, ich nehme mal das Beispiel Propellerantrieb. Wir kennen ja die Energiebilanz bereits vom Verbrennungsmotor, der ja wirklich, du hast vorhin so schön gesagt, traurig ist. Jetzt kommt aber noch was ganz Trauriges. Diese Antriebskraft beim Propellermotor im Wasser verliert der Propeller von der oben genannten 100% Energie nochmal 60%. Das heißt, das Ganze reduziert sich also jetzt nochmal um etliche Prozent in der Energiebilanz, in der Gesamtenergiebilanz und führt also dazu, dass also solche Boote wirklich mit enormen Energieverlusten durchs Wasser laufen.
Ja.
Also schier unglaublichen Energieverlusten.
Ja.
Da hatten wir dann ja auch den Riesenerfolg in Carrara, da haben wir ja auch dann den Messepreis geholt 2004 mit also Innovationspreis, bester Innovationspreis Europas für den besten und alternativsten Bootsantrieb. Aber das Problem eines jeden Erfinders ist einfach, auch wenn du das Projekt in die Serienreife führst, wie kommst du von der normalen Prototypenserie in die Serienreife rein, wenn du nicht dementsprechende Partner hast?
Ja, du brauchst eine Fabrik, ne?
Genau. Du brauchst, ja. Das ist der ganze einfache.
Es hilft dann nichts, wenn du weißt, wie du das machst, du musst es dann auch machen.
Bitte?
Es hilft nichts, wenn du nur weißt, wie man es macht, man muss es dann auch machen.
Genau.
Und dazu braucht man eine Fabrik. Aber warten Sie mal, bevor wir dort weitergehen, vielleicht jetzt einmal, was ist denn jetzt, wenn man den Stickstoff antreibt, und ich möchte dann noch weiter auf das Funktionsprinzip hinkommen, aber jetzt nur vielleicht, bitte? Was ist denn da der mich würde interessieren, wie viel muss ich denn reinstecken, um Stickstoff zu verflüssigen? Wie schaut denn die Gesamtenergiebilanz da aus?
Okay, wir haben ja vorhin gesprochen, dass wir also am Rad hinten rund 1,5 bis 1,8, sagen wir einfach, zwei Energieeinheiten erhalten. Mit diesen zwei Energieeinheiten, also das Ganze also dann mal 5 Liter, also mal 5 genommen, diese 10 Energieeinheiten reichen, um ein Fahrzeug mit einem Gewicht von einer Tonne rundgerechnet mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h 100 Kilometer weit zu bewegen. Nehmen wir jetzt den echten, ehrlichen Energievergleich, die Gesamtenergiebilanz von der Quelle bis zum Ursprung, aber von der Quelle vom Ursprung bis zum, nennen wir es einmal, den Auspuff, ja, dann brauchen wir also, um einen Liter Stickstoff zu erzeugen, rund 0,25 Energieeinheiten, also 250 Wattstunden Energie oder 0,25 Kilowattstunden Energie. Das ist natürlich, hört sich sehr, sehr wenig an, aber jetzt kommt's, die Kosten für diese 250 Wattstunden betragen ja gerade mal, ja, bei heutigen Strompreisen, Anführungszeichen, bei Kaufstrom 2,5 bis 3 Cent, da in Deutschland, ich weiß nicht, wie in Österreich der Preis ist. Auf alle Fälle benötige ich es also, um einen Liter Benzin zu ersetzen, rund 7 bis 9 Liter flüssigen Stickstoff. Rechnen wir das hoch, kommen wir also auf eine gesamt eingesetzte Energie von 4 Energieeinheiten und erhalten dafür auch 1,5 bis 2 Energieeinheiten am Rad. Das heißt, der derzeitige dann hier durchgeführte Gesamtenergiebilanz, die Gesamtenergiebilanz liegt also bei einem Wert von rund 50%. Und das ist also ein System,
mit, ja gut, aber dann sind wir ziemlich gleich.
System messen kann, ob das nun Wasserstoff, Erdgas oder Biogas ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es momentan, ich wüsste derzeit nichts Besseres.
Ja, aber Moment.
Auf eine freie Energiemaschine.
Beim Benzin stecken wir 3 rein und kriegen 1,5 raus, das sind wir auch genau bei 50%.
Jetzt warst du sehr leise, ich habe die leider nicht verstanden.
Beim Benzin stecken wir 3 Kilowattstunden rein und kriegen 1,5 raus. Da sind wir ja auch bei 50%.
Ja, wir stecken 3 Energieeinheiten rein, um 9 Energieeinheiten zu schaffen.
Ja.
Also wir haben ja im Benzin die echte Energie, die liegt ja momentan in flüssiger Form vor und geben dann 9 Einheiten frei an die Umwelt. Das heißt, mit jedem gefahrenen 100 Kilometer, mit jedem verfahrenen Liter Benzin heizen wir die Umwelt mit 9 Energieeinheiten auf. Ja, das muss doch nicht sein. Das kann es doch nicht gewesen sein.
Ja, okay, aber dennoch.
Die Energiebilanz, die echte, ehrliche Energiebilanz bei Benzin, ja, ich könnte ja auch aus Benzin Stickstoff machen. Ja, wäre ja nicht das Thema. Aber wenn ich den Benzin vorher schaffen, fördern muss, produzieren muss, herstellen muss, und die Umweltbelastungen dazu gerechnet, ja, liegt die echte, ehrliche Energiebilanz bei Benzin gerade mal bei 3%.
Gut, man muss ja dann erstmal noch herumschiffen und so weiter und so fort. Also, aber dann, das heißt aber, in diesen 3 Kilowattstunden, die man braucht, um einen Liter aufzubereiten, ist da jetzt schon der ganze Transport und so mitgerechnet oder noch nicht?
Nein, es ist also nur der reine Energiebedarf, um ihn zu raffinieren.
Ja gut, das müssen wir mal Stickstoff natürlich auch wieder dazu sagen. Ich meine, ich sage jetzt einmal, den Vorteil, also dass die Energiebilanz jetzt viel größer wäre, sehe ich jetzt nicht, außer natürlich, du sagst, die gesamten 9 werden freigesetzt eigentlich in dieser Explosion, heizen jetzt auf. Was ich da jetzt schon sage, ist, okay, wie schaut es jetzt aus mit den Schadstoffausstößen? Wenn ihr diesen flüssigen Stickstoff jetzt quasi in seine gasförmige Form zurückbringen, indem ich ihn einfach quasi auf Zimmertemperatur bringe.
Mhm.
Was passiert denn? Was kommt denn beim Stickstoffmotor hinten raus?
Also die Luft besteht ja zu 78% aus Stickstoff. Mhm. Wir leihen uns, wir borgen uns diesen Stickstoff aus der Umwelt, verflüssigen ihn am besten mit regenerativen Energien wie Wind, Wasserkraft in der Nacht, Spitzenstrom, ja, Photovoltaik oder was auch immer, und erhalte dafür eine gespeicherte Energieform in Form von flüssigem Stickstoff, und hinten kommt raus Stickstoffgas. Genau dieses Gas, das wir uns gerade eben vorher geborgt haben, aus der Atmosphäre.
Ja, ich weiß nicht genau, wie gut. Okay, jetzt kommt halt hinten CO2 raus und dann kommt hinten Stickstoff raus. Ich weiß nicht.
Nur mit,
du meinst, ich verstehe schon. Da wir ja quasi aus der Luft, die wir aus der Umgebung nehmen, diesen Stickstoff zuerst rausgenommen haben, gehen wir dann wieder zurück, also wird der Stickstoff in der Atmosphäre nicht mehr. Verstehe
genau,
ich das richtig?
Er wird nicht mehr, und das ist nicht richtig.
Das heißt, es ist eigentlich
Stickstoff
wurscht.
Das ist eines der edelsten Gase, was die Natur betrifft.
Aha, das ist aber, okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das einfach wurscht dann. Also es tut nichts. Es ist zwischendurch immer wieder weniger Stickstoff vorhanden, und dann, wenn man wieder verbrauchen und rausblasen, dann wird halt wieder mehr. Aber das ist dann wieder gleich viel wie vorher. Ne?
Das genau, ist okay. So ist es.
Naja, das klingt ja ganz gut. Jetzt braucht man ungefähr 4 Kilowattstunden, um 1 Liter Benzin zu ersetzen, oder?
Entschuldigung?
Das Telefon ist ein bisschen leise, ich weiß, ja. Nur leider kann ich da nicht sehr viel machen. Das ist mein Problem. Außer, ist es jetzt ein bisschen besser geworden bei dir?
Ja.
Oder? Aha. Gut, das heißt, habe ich jetzt vorher richtig verstanden, wie du das ausgerechnet hast, 4 Kilowattstunden um 9, oder ich weiß nicht, wie viel Liter Stickstoff zu erzeugen, um dann wiederum das Äquivalent von 1 Liter Benzin
richtig,
zu haben.
Genau.
So, ganz einfach gesagt, 4 Kilowattstunden, 1 Liter Benzin. Wie schaut es denn jetzt, also ich habe einfach diese Zahlen im Kopf, wenn ich jetzt eine Solaranlage baue, wie lang muss da die Sonne scheinen, damit ich 1 Liter Stickstoff habe?
Ja,
mit dem ja noch nicht sehr weit kommen. Ne?
Zu produzieren brauchen wir also rund 250 Wattstunden. Das wäre also in der Regel, der Doppelquadratmeter Photovoltaikzelle bringt ja derzeit, ein guter Doppelquadratmeter Photovoltaik bringt ja derzeit 100 Wattstunden. Also brauchen wir pro Stunde 2,5 Quadratmeter und würden dafür 1 Liter flüssigen Stickstoff erhalten, der dann auf der Achse am Rad hinten 0,15, also 150 Wattstunden Energie abliefert.
Naja gut, also mit einer Solaranlage allein wird man nicht auskommen. Das heißt, weil das Problem, das ich da jetzt wiederum sehe, wenn man nicht irgendwie den Strom, um den Stickstoff zu erzeugen, billiger kriegt, beziehungsweise überhaupt andere Energiequellen nutzt, um diesen Stickstoff zu erzeugen, dann muss man wieder Strom aus der Steckdose nehmen, und da wissen wir alle, wo der herkommt. Da wird nämlich dann wieder Benzin und Kohle verbrannt. Also das ist ja ein noch größerer Unsinn. Weil ich glaube nämlich, weil du hast vorher gesagt, irgendwie, wie viel kostet eine Kilowattstunde und so weiter.
Strom aus der Steckdose, Anführungszeichen.
Naja, Moment einmal, der ist aber nicht sauber.
Ich rede damit mit nur 50% Verlust, Anführungszeichen. Ich rede derzeit von alten Systemen. Die neuen Systeme, da kommen wir noch zu sprechen.
Ja.
Und akzeptiere 50% der Verlustenergie und habe aber damit ein sauberes Medium, erzeuge damit keinen CO2-Ausstoß oder die ganzen Stickoxide. Anstatt dass ich mir einen Liter Benzin aus der Erde borge, ja, der dort viel notwendiger wäre, weil das Öl, wissen wir vielleicht, einige werden es wissen, ist das Gleitmittel der Kontinentalplatten, die uns also, wenn wir das Öl weiterhin dort entfernen, und es sind noch riesige Mengen Öl an Bord dieser Erde, es sind noch gigantische Mengen vorhanden. Die Insider werden wissen, wenn ich nur ein paar Stichworte wie Sudan, Zentralafrikanische Republik, Afghanistan nenne, wo es dort in Afghanistan liegt, wird die nächsten 300 Jahre reichen für Europa, Minimum.
Ja, ich glaube auch nicht unbedingt, dass das Problem ist, dass das Problem jetzt das ist, dass uns das Öl ausgeht.
Genau.
Sondern, dass wir einfach nicht weiter das verheizen sollten, ob das jetzt wirklich das Schmiermittel der Kontinentalplatten ist oder nicht. Obwohl, das würde natürlich die erhöhte Erdbebenaktivität erklären, aber.
Mhm. Na gut, aber wie gesagt, zurück zum Thema.
Ja.
Du hast ja eine Frage gestellt, die hinsichtlich, also, ich würde lieber den sauberen Strom benutzen, um saubere Energie zu erzeugen, um saubere Fahrzeuge anzubieten. Das wäre doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich betone ja wirklich, wir haben ja 17 voll funktionsfähige Prototypen gebaut. Ich nenne ihn einfach dazu, weil das Recht habe ich dazu. Ich habe einen Vertrag mit Michael Schumacher. Ich muss einfach nur dazu erwähnen, mit dem Michael Schumacher Kart Center in Kärnten. Das muss ich dazu erwähnen. Dazu bin ich verpflichtet worden. Ja. Der also jedes Go-Kart, das einmal mit Stickstoff fahren wird, in europaweit als sein Vertriebseigentum nennt. Das heißt, er hat das Alleinrecht, diese Stickstoff-Go-Karts für den Indoor-Bereich hier in Europa zu vertreiben. Hm. Nur ein Beispiel oder ein anderes Beispiel. Ich kann Ihnen ja den Mithörern, es gibt Professoren an der Zahl an die 15 Professoren, ich nenne jetzt mal ein paar einige, die vielleicht in Österreich auch einen Namen haben. Universität Krems, Professor Diplomphysiker Dr. Med. Dieter Falkenhagen, Department Umwelttechnologie, hat also über dieses Stickstoffantriebssystem ein hervorragendes Gutachten geschrieben, woraufhin ja der österreichische Staat gesagt hat, Herr Schmidt, wir stehen auf Ihrer Seite, wenn Sie investieren in Österreich, sind wir dabei. Hm. Ich will jetzt da nicht auf Zahlen eingehen, aber die Frage ist ja, was habe ich falsch gemacht? Bin ich denn vielleicht irgendjemandem zu weit auf die Füße gestiegen?
Na, das kommt mir nicht so vor, weil ich meine, naja, okay, ich meine, ich möchte es nochmal rekapitulieren, ja, weil im Moment bin ich ja noch nicht so jetzt ganz überzeugt, dass es jetzt wirklich die Alternative ist, obwohl sie interessant klingt. Ich erzeuge also Stickstoff und brauche dafür Strom und das sehe ich jetzt das Problem an dem Ganzen. Aber natürlich, wenn ich einmal den Stickstoff erzeugt habe, wobei jetzt dann noch die Frage ist, ist es gefährlich, wenn man lagert und so weiter, weil das ja doch abgekühlt wird auf minus x 200 Grad oder irgend sowas, oder?
Minus 297.
297 Grad, also ja,
197.
Ah, 197, also, na ja, gut. Jo. Vom absoluten Nullpunkt noch weit entfernt, aber dennoch. Wenn ich das also runterkühle, muss ich es lagern. Die Krux an der Sache, die ich sehe, ist nur, solange der Strom noch immer aus Kohlekraftwerken kommt, zu einem gewissen Anteil, oder aus Atomkraftwerken, ist eigentlich noch schlimmer. Die Energiebilanz von Atomkraftwerken ist nur mehr zum Lachen, wenn man es also wirklich anschaut.
Ich weiß genau.
Ich meine, jetzt fahren dann alle mit Stickstoff, nehmen wir mal an, morgen fahren alle mit dem Stickstoffmotor. Was passiert? Strompreis geht in die Höhe. Puff. Ja. No, logisch. Und sie müssen heizen wie die Wahnsinnigen.
Ich gebe nur ein Beispiel.
Ja?
Bei Linde in München werden stündlich, und ich hoffe, die Hörer hören jetzt deutlich zu, werden stündlich 24.000 Liter flüssiger Stickstoff wieder an die Umwelt abgegeben,
okay.
Weil man ihn nicht mehr brauchen kann.
Das heißt, es ist flüssiger Stickstoff auch das Nebenprodukt industrieller Prozesse.
Richtig, genau so ist es.
Ja.
Wunderschöne Aussagen, Nebenprodukt, ich habe einmal gesagt, ein Abfallprodukt und wurde dadurch sehr schwer gerügt. Ja.
Ja.
Also danke für diesen Hinweis.
Bitte.
Das ist aber nur jetzt ein Verflüssigungswerk. Das ist nur einmal Linde München.
Ja.
Man muss sich vorstellen, es gibt alleine in Deutschland, man höre und staune, 1240 Flüssigstickstofftankstellen. Das heißt also, wenn mir jemand kommt, wie von der Politikerseite des Öfteren erlebt, wir haben doch kein Tankstellennetz, dann kann ich darüber nur lachen. Man muss es so betrachten. Und ich bitte das auch die Hörer so zu betrachten. Es ist im Prinzip ein Elektroauto, das ich mit innerhalb von wenigen Minuten, innerhalb von 3 Minuten vollständig neu betanken kann. Und das zu einem, sagen wir mal, Literpreis von sage und schreibe, also umgerechnet auf dem Benzin, derzeit noch für 20, 25 Cent den Liter Benzin, aber mit regenerativer Energie schon bereits mit 10 bis 15 Cent Kosten pro einen Liter Benzin umgerechnet, also 7 bis 9 Liter flüssigen Stickstoff.
Das heißt, weil du jetzt sagst Elektroauto, nur damit da jetzt keiner völlig verwirrt ist, das sagst du deshalb, weil du mit Strom quasi den Stickstoff erzeugst und jetzt braucht man nur Stickstoff mit einem Akkumulator austauschen und statt dass man eben einen Akku auflädt, lädst du deinen Stickstofftank voll und steckst in dein Stickstoffauto, aber im Prinzip ist es dasselbe, ja? Du steckst was an, Strom und dann fährst. Okay, und dann gibt es also auch noch massigst Stickstoff, der als Nebenprodukt anfällt, sagst du. Wie viel ist denn das insgesamt? Wie viele Leute könnten denn morgen auf Stickstoff umsteigen, ohne dass sie auch nur einen Liter Stickstoff aus Strom erzeugen müssten? Nur also indem man den Abfall nimmt.
Für München ausgerechnet, man kann sich ja diese Zahl geben, bei 24.000 Litern flüssigem Stickstoff stündlich würde also die halbe Innenstadt
stündlich, okay, okay.
400.000 Menschen könnten ihr Fahrzeug täglich mit dieser Menge bewegen.
Ja, Moment, und diese 24.000 Liter stündlich, die werden sonst weggeworfen?
Ja, die werden rausgedonnert. Weil das Problem bei der Luftrefraktionierung, okay, nennt man das, oder bei der Luftzerlegung, zunächst bekriegst du den Sauerstoff, 20%, Entschuldigung, es sind nur noch 16%. Schauberger hat uns da wirklich mit dem Fingerzeig gesagt, da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen, warum es nur noch 16% Sauerstoff sind.
Ich weiß, ja.
16, also der Sauerstoff wird zuerst ausgeschieden beim Refraktionieren, danach kommt sofort der Stickstoff in riesigen Mengen, 78% der angesaugten Luft ist einfach Stickstoff, der verflüssigt sich, um an die Edelgase zu kommen, um das Helium, das Korgon, das Argon rauszufischen, das man ja wirklich für teures Geld verkaufen kann, das ja wirklich auch ein geschäftspolitisches Ziel hat. Ja. Und dabei entsteht natürlich das Nebenprodukt Stickstoff, flüssiger Stickstoff.
Mhm.
Also das ist doch mehr als irreal.
Ja, da gibt es ja auch Saturnmonde, die haben, glaube ich, flüssigen Stickstoff. Es gibt auch Saturnmonde, die flüssigen Stickstoff en masse haben, aber das nur nebenbei. Also ich meine, ich habe das nur eingeworfen, weil mir jetzt gerade so die Idee kommen, vielleicht, wenn es in einer Gegend sehr, sehr kalt ist, vielleicht erleichtert es dann die Stickstoffproduktion oder so. Aber dann muss das ja wieder von dort daher.
Eine hervorragende Idee. Jedes Grad, das du gratis bekommst in dem Minusbereich bei der Herstellung, erleichtert dir die Stickstoffproduktion. Jedes Grad, das du, welche Blasphemie, ja, jedes Grad, das du beim Verdampfen, also beim Antrieb des Autos, des Fahrzeugs, des Busses und wie auch immer, an Plus-Temperatur kriegst, denn unsere Systeme sind alle bei 0 Grad gerechnet. Ja? Ja. Jedes zusätzliche Grad an Temperatur erweitert die Aufnahme des Stickstoffes und somit die Expansion nach oben und bringt mehr Energie auf dem System.
Aha, das heißt, in tropischen Gebieten fährt man noch besser.
Unterbreche, ja? Hat der Motor fast 10-15% mehr Leistung.
Ah, ja, hat man da nicht ein Problem im Winter?
Nein, also wir sind Testprobeläufe in der Eiskammer, haben also Motoren gestartet bis zu minus 33 Grad. Man muss wissen, gut, da ist der Energieverlust natürlich schon ein bisschen höher. Da muss man ganz ehrlich sagen, da bin ich auch so ehrlich, da geht es also nur mehr rapide um 10% nach unten, da ist die Gesamtenergiebilanz dann nur noch 40%. Aber gebe Gott, dass die 33 Grad minus nicht ein Dauerzustand wird.
Ja, wir haben ja gerade, ich glaube den wärmsten Winter, dann den zweitwärmsten Winter. Der wärmste war komischerweise, glaube ich, irgendwann im 19. Jahrhundert.
Ja.
Und die letzten 10 waren, glaube ich, also jedenfalls, es wird wärmer.
Ja,
definitiv.
Ich habe auch gehört in den Nachrichten, seit 1880 der wärmste Winter.
Ja, also ich glaube, es wird wärmer, aber glaube ich sogar nicht, das ist umstritten, ob es wirklich wärmer wird. Aber okay. Anderes Thema. Gut, eine interessante Frage im Chat. Und zwar hat der Stickstoff auch die richtige Temperatur, der da weggeschmissen wird, unter Anführungszeichen.
Ja, ja, bei minus 197 Grad wird er weggeknallt.
Also sogar kälter eigentlich, als was du vorher gesagt hast.
Ja, also bei minus 163 Grad beginnt er wieder die Rückphase in die Vergasung. In die Gasphase,
ja,
müssen wir vorsichtig sein mit dem Ausdruck, also von der Flüssigphase löst er sich in die Gasphase schon bereits bei minus 163 Grad, entwickelt er dabei schon ein enormes Druckgas.
Mit welchem Ausdruck müssen wir vorsichtig sein? Das versteht er?
Ich habe gesagt, wir nennen das Angasen, ja, wenn der Stickstoff sich angast.
Ah, okay, ja. Gut, das heißt, wenn es ein bisschen wärmer wird, fängt er an und so, und je höher die Temperaturdifferenz ist, desto besser. Nein, hört sich sehr gut an. Du hast vorher was Interessantes angesprochen. Was hast du falsch gemacht? Ja, keine Ahnung. Also hast du da Ideen?
10 physikalische wissenschaftliche Gutachten von der Universität Duisburg bis hin zur Fachhochschule Deckendorf bis eben hin Krems, Universität Krems bis hin zum Rampo College of New Jersey. Ich habe in Gran Canaria einen riesen Erfolg gehabt mit der Meerwasserentsalzungsanlage, die auf Flüssigstickstoff basiert. Hier würden sich die Kosten für eine Tonne Trinkwasser, die man mit flüssigem Stickstoff, also sprich entsalzt, auch natürlich über Osmoseprinzipien, hier würde eine Tonne Trinkwasser, sage und schreibe, 8 bis 9 Cent kosten. Ich habe 17 Leute beschäftigt, davon beste Ingenieure. Und ich würde über den eigenen Kapitalmarkt, den ich hier geschaffen habe, über meine eigene Aktiengesellschaft, bin ich letztendlich gestolpert. Das heißt, es gab Menschen in meinem näheren Umfeld, ich will da nicht näher darauf eingehen, die hier auch in Österreich, und ich hoffe, es sind einige Hörer dabei, die mich da wirklich auch verstehen, auch in Österreich gefälschte Aktienzertifikate, Scheinzertifikate meiner Engine Corporation verkauft haben. Und das im Bereich von mehreren Millionen Euro. Es hat bis heute keinen Staatsanwalt gegeben, weder in Österreich, noch in Deutschland, noch in der Schweiz, wo nachgewiesene Fälle dieser, ich nenne sie jetzt so, dieser Betrüger, die aus einer USA-nahen Stiftung kommen, die sehr stark mit Öl handelt, die diesen Leuten das Handwerk gelegt hätten. Das, sowas kann es doch in Europa normalerweise nicht geben. Aber es gibt's.
Ah, es gibt alles Mögliche. Wie viel PS, wie viel PS hat denn so ein stickstoffgetriebenes Auto?
Also die unseren letzten Motorbaureihen hatten also 27 PS. Steigerung nach oben wäre natürlich jederzeit möglich, bis 98, bis 100 PS, kein Thema. Nur muss man dann wissen, dass man halt für die Energie sehr viel Aufwand betreibt, den es nicht benötigt. Denn ihr müsst ja alle wissen, auch an die Zuhörer gesagt, Sie haben ein 100 PS Auto, wunderschön. Wenn Sie Schuhmacher wären und würden das auf dem Formel 1 Ring ausfahren können, dann würden Sie gerade mal vielleicht in einer Minute 3 bis 4 Sekunden diese 100 PS auskosten können, bei der Beschleunigung. Am Dauerbetrieb, das kann sich ja jeder hochrechnen an seinem eigenen Benzinverbrauch, im Dauerbetrieb benötigen all diese Fahrzeuge maximal 10, 15, vielleicht 25 PS bei 130. Das ist ja das absolute Novum. Wir bezahlen alle eine Versicherungssteuer für 150 PS Autos und bewegen die Fahrzeuge in der Regel mit 20 bis 30 PS durch die Gegend.
Naja, im Schnitt halt, aber man gewöhnt sich schnell dran, ne?
Ja, wenn man Gas gibt, das schnell wird, gell? Ja. Aber alle Hörer dürfen eins glauben. Also ein Stickstoffmotor hat ein 5-mal besseres Drehmoment als der stärkste GTI-Motor, den es jemals gegeben hat.
Oh.
Ja, das ist ja der Clou an der ganzen Geschichte. Ah. Ein Hydromotor, für den gibt es ja kein Stoppen. Der geht ja senkrecht den Berg hoch. Weil der ja dafür und der Verlust ist minimal.
Kann man denn so ein Ding, du hast Prototypen gebaut, hast du gesagt.
Ich hab's war ganz schlecht.
Du sagtest, du hättest Prototypen gebaut.
Ja.
Ja, kann man's, wo kann man denn sowas einmal ausprobieren?
Ja, das war einmal, nachdem ich ja über diese vorhin schon bereits erwähnten Betrügereien aus meiner Engine Corporation eine nicht mehr liquide Engine Corporation wurde, hatte ich also dann im Hintergrund 50.000 Euro Schulden aufgebaut. Und über exakt 55.000 Schulden musste ich dann die Insolvenz anmelden. Und dann kam der glorreiche Insolvenzverwalter, ein gewisser Lippold Freiherr, man betone Freiherr von Rössing, also ein echtes Blaublut, und hat sich das gesamte Inventar samt aller Prototypen Samstagnachmittag um 16 Uhr am 15. Mai 2005 zerschlagen, in den Container gepackt und für 35.000 Euro nach Schweiz verkauft.
Warum hat er was zerschlagen?
Ja, der Insolvenzverwalter hat das Recht, wenn du Insolvenz anmelden musst, weil du ja nicht mehr zahlungsfähig bist, dass er über das gesamte Inventar Vermögen der gesamten Engine Corporation verfügen kann.
Ja, aber warum hat er es kaputt gemacht? Was meinst du das damit?
Die Frage würde ich ihm auch gerne stellen.
Sehr seltsam.
Weil ein gesamter, nur alleine der Maschinenpark und Zeitwert, der auf dem Hof war, war also per Gutachten 970.000 Euro wert.
Okay, ich kann das jetzt nicht wirklich nachprüfen. Ja,
daher. Ich aber gerne Unterlagen von mir.
Ist kein Problem. Ist schon klar, aber trotzdem. Also im Moment, aber gut. Ich versuche das jetzt nur kurz vorzustellen. Das war dein Insolvenzverwalter.
Richtig.
Der hatte eigentlich die Aufgabe, das Vermögen des DAOs so gut wie möglich umzusetzen,
richtig,
damit er die Gläubiger bedient.
Richtig.
Und jetzt macht er das, indem er das Ding kaputt macht und die Einzelteile, weil ich meine, abgesehen davon, wer interessiert sich denn dann noch für die Trümmer, in die Schweiz verkauft, das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ja, das ist die große Frage. Für wen das Sinn macht.
Ja.
Für wen das Sinn macht. Ich meine, wenn man dann dahinter schaut, und man hat ja nie erfahren, wer der Käufer ist, das ist ja auch ein Novum. Es wurde nie es wurde von mir, also von meiner Seite, ich wurde ja mundtot gemacht. Alle Anzeigen, alle strafrechtlichen Anzeigen, die ich gegen diesen Herrn Insolvenzverwalter gefahren habe, haben den Effekt hervorgerufen, dass ein Staatsanwalt aus Deggendorf, und das habe ich schriftlich, deswegen kann ich es auch hier ganz laut und deutlich sagen,
ja, das hoffe ich, ja,
hat in einem Brief, sollte ich weiter solche illegitime, unlauteren Wahrheiten über Herrn von Rössing verbreiten, müsste die Akte Schmidt nochmal erneut geöffnet werden und man wortwörtlich, man werde doch tatsächlich auch dann in diesen Akten auch was finden, um Herrn Schmidt dingfest zu machen. Also Entschuldigung, wenn das keine Drohung ist, dann weiß ich nicht mehr. Übrigens hat mir der Anwalt noch ein Bonbon gegeben, der Staatsanwalt, das ist für alle Hörer ganz wichtig. Es gab einen zweiten Mann, der hier in dem Spiel gigantisch mitgewirkt hat, das war mein Steuerberater. Der hat mir nachgewiesenermaßen meine Patente, meine ganzen Prototypenentwicklungen vom Computer auf elektronischem Wege geklaut. Da schreibt der Staatsanwalt zu mir: Sehr geehrter Schmidt, der Diebstahl scheint wohl außer Zweifel zu stehen. Aber da der Diebstahl in körperloser Form erfolgte, ist es nach deutschem Recht nicht möglich, hier einen Diebstahl nachzuweisen oder einen Diebstahl einzuklagen. Ein körperloser Diebstahl von elektronischen Daten ist in Deutschland nicht strafbar.
Interessant, das heißt, äußerst. Moment, Informationen zu stehlen ist dann noch, ist nicht strafbar, okay?
Richtig, das habe ich schriftlich. Und wenn die Hörer von euch das haben wollen, das kriegen sie von mir in zweifacher Ausfertigung unterschrieben von zwei Staatsanwälten. Das heißt, wenn ich musiklaut.de eine Schallplatte klaue in elektronischer Form.
Ja, genau, Moment.
Entschuldigung.
Was ist denn los? Ich meine, vor jeder DVD wird man inzwischen gelangweilt damit, das Kopieren dieser Daten ist geistig gesagt, oder? Und man denkt sich, und dann darf dir jemand deine Daten stellen. Und außerdem in den Staaten zum Beispiel gibt es ja diesen armen Engländer, dessen Name mir jetzt entfallen ist, der da in den Department of Defense Computer nach UFOs gestöbert hat und den Typen wollen es für 70 Jahre in den Bau schicken. Ich meine, der hat dazu meiner Meinung nach Daten, das gehört wohl schon längst in die Öffentlichkeit, was immer die da irgendwie wissen oder auch nicht. Und bei dir nicht. Ich meine, im Chat schreibt jemand, oje, armer Gast, das tut mir leid, ich kann mit dem nur anschließen. Anarm schreibt es. Das klingt nicht sehr lustig.
Bitte?
Das klingt alles nicht sehr lustig und ich frage mich, wie machst du jetzt weiter? Was?
Ja, mal derzeit zurück, back to the roots.
Ja.
Neu und weiterentwickeln. Die Stickstoffgeschichte ist was für unsere Kinder und Kindeskinder. Die können gerne und alle darauf zugreifen. Die Patentgebühren halten zwar noch, die Patente sind noch teilweise geschützt, aber ich sage was ganz frei an eure Hörer. Wenn irgendjemand von euch eine Lizenz braucht, um hier weitermachen zu wollen oder wie auch immer, die kriegt er von mir. Das kriegt er hier schriftlich und öffentlich bekundet. Er hat das Recht, über dieses Patent Stickstoffmotor in jeder Form zu verfügen.
Es schreibt nämlich gerade jemand, das Dokument sollte man als PDF ins Forum stellen. Ich weiß nicht genau, welches er meint. Aber es gibt ein Forum zu dieser Sendung, ein Hörerforum, das da betrieben wird von Anabend und anderen Leuten. Und wenn du dich da vielleicht anmelden möchtest, ich bin mir sicher, dass diese Informationen davon einigen.
Du weißt es, warum wir über diese Nummer telefonieren?
Nein.
Nicht?
Nein.
Also zunächst wurde ich sämtlicher Telefonleitungen beraubt. Das heißt also, die Telekom Deutschland hat beschlossen, nachdem ich 25 Jahre dort gigantischer Kunde war mit der Firma, jährlich, also in diesen 16 Monaten an die 30.000 Euro umgesetzt habe, wurde beschlossen, ich hätte hier mit jemandem telefoniert in Australien, das hätte 4.000 Euro gekostet. Diese 4.000 Euro Rechnung will und kann ich nicht bezahlen. Will ich sie nicht bezahlen, aber auf alle Fälle wurde daraufhin der Telefonanschluss vom Haus gekappt. Es kam sogar 14 Tage so weit später jemand, dass jemand sofort die Leitung abgebaut hat.
Okay.
Meine Handys funktionieren grundsätzlich nicht. Und und einen E-Mail-Account kann ich mir nur in irgendeinem, ja, wie nennt man das, in einem Internet-Shop organisieren. Und das war's dann schon. Also das heißt, ich wurde generell mundtot gemacht.
Okay, du willst mir damit, ich kann bestätigen.
Aber wir werden das machen, denn ich habe da ja versprochen, ich komme nach Graz. Dort werde ich dir die originalen Unterlagen zur Verfügung stellen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und ansonsten gibt es ja auch noch einen guten Postweg. Wobei der Postweg ist auch so eine Geschichte.
Ja, also ich hätte es ja gerne als elektronisches, in elektronischer Form. Und ich meine,
ja, E-Mail sein. Ich das auf meinem Heimcomputer, das ist kein Problem, und mache da eine CD fertig.
Ja, aber vielleicht, das Thema. Ja, vielleicht kannst du es auch doch von Indien, von einem Freund oder so aus melden,
ja,
weil das geht viel schneller.
Ja, Freunde.
Das wäre. Na, aber ich meine, es gibt offenbar da Interesse. Alles Mögliche, was du da an Informationen jetzt weitergeben möchtest, die bin mir sicher, findet im KOPFM-Forum, Hörerforum sicher sehr viele Interessenten.
Ja.
Also, und die gibt es sehr gern rein. Also, würde mich sehr freuen.
Mhm. Kein Problem. Dazu stehe ich.
Weil, also, Sie haben dir, ich kann das bestätigen, dass du telefonisch nur sehr schwer erreichbar bist, weil deshalb habe ich auch am Anfang erwähnt, gestern so quasi der letzte Versuch, weil ich habe dann ja bei dir probiert und bei anderen, um einen Ersatz zu finden, und du warst sehr schwer zu erreichen. Aber gestern hat es dann plötzlich funktioniert. Also da, es hat sein sollen.
Es gibt ja auch noch gute Engel.
Ja, genau, Gott sei Dank.
Es gibt ja auch noch gute Wesenheiten.
Ja, genau. Wo wären wir ohne die, sag ich da? Wo wären wir ohne die?
Ich sage doch ganz ehrlich was, auch an die Hörer gerichtet. Verliert nie den Mut. Ich meine, wenn einer auf die, Entschuldigung, Schnauze fällt, dann hat er tunlichst wieder aufzustehen. Wenn er am Boden bleibt, den kannst du vergessen.
Ja.
Aber du musst wieder aufstehen, weil das ist einfach der Zeitenwandel, der ist da. Und den werden wir auch nicht verhindern können. Also alle, die wieder aufstehen wollen und seien sie noch so niedergeschlagen und haben auch noch solche Niederlagen hinter sich gebracht. Leute, bei mir stecken da 500.000 Euro in der Firma. Ja, ich habe von Aktionären 1,9 Millionen verbrannt. Die sind weg, die haben sich in Luft aufgelöst. Trotz bester Gutachten, trotz fantastischer Technologie, mussten die alle akzeptieren. Und da muss ich eins sagen, Hut ab vor meinen echten, ehrlichen Aktionären. Jeder hat es bis heute verstanden, weil ich auch immer ein offenes Wort gesprochen habe. Und jeder wusste ja, auf welches Risiko er sich einlässt. Nur, dass der Druck so massiv wird, also mit dem hat niemand gerechnet.
Ja. Ja, wer sein Leben lang verhindern möchte, auf die Schnauze zu fliegen, der muss am Bauch kriechen. Das ist ein nettes Sprichwort.
Ja, ja.
Unglaublich, da ist also viel Geld den Schornstein hinausgegangen, anstatt in den Stickstofftank.
Mhm. Leider.
Sehr, sehr schade. Sehr schade.
Sagen wir mal ganz ehrlich, wer schafft es schon mit 2,5 Millionen Euro, 17 Prototypen zu bauen, wovon also 14 vollständig nachvollziehbar sind. Ich meine, so ein Seitenspiegel von Daimler Chrysler mit dem Blinker drin hat schon 1,5 Millionen Euro Entwicklungskosten gekostet. Ja. Also da denke ich, da bin ich sowieso weit gekommen. Ja. Aber das Geniale war natürlich, die Technologie ist so einfach aufgebaut.
Ja.
Und bitte an alle Hörer gerichtet, nicht der Motor ist es. Nein, es ist der Tank.
Ja.
Das ganze Stickstoffantriebssystem funktioniert nur über den Tank. Den Eigendruckaufbau im Tank, den Druckaufbau im Tank bereits so vorzupräparieren, dass der Motor sauber damit fahren kann, damit er sauber arbeiten kann.
Ach, ja, und wem immer auch dieses Prinzip jetzt noch näher interessiert, der kann ja diesem Link folgen, der derzeit auf der Startseite später im Archiv zum Sendungseintrag zu finden sein wird. Und kann sich das ja genauer anschauen. Ich nehme an, dort ist das ja auch genauer beschrieben. Aber
es gibt Links bei der Automobilindustrie.com. Ein niederbayerischer Erfinder entwickelt neues Antriebssystem. Man höre und staune auf der Automobilindustrie.com. Es gibt Links bei Spiegel. Spiegel hat mit mir lange Jahre gute Berichte gemacht. Focus hat mich bereits verglichen mit Erdgas, Wasserstoff und Biogas. Habe ich vorhin schon gesagt, meine. Focus hat einen wunderschönen Bericht. Es gibt die Wirtschaftswoche. Ich habe 160 positivste Presseberichte weltweit. Von Frankreich bis England, bis rüber nach Tschechien, bis runter, bis sogar bis in die Ukraine. Wollte ich eigentlich nur erwähnen. Irgendeinen lieben Gruß an Professor Bodarenkov von der Kiewer Universität, der mir in der schlimmsten Stunde wirklich zur Seite gestanden hat und hat gesagt, denn es kommt nämlich auch der Moment, wo du an der Technologie selbst zweifelst, gell?
Ja.
Das ist, und der hat bewiesen, er hat ein Mini-Auto gebaut, er hat ein 1:5er Modell fertig gemacht und hat es in Prag in der Messe vorgestellt. Und zwar nicht unter seinem Namen. Was ich heute noch Hochachtung vor so einem Mann. Aber ich sage auch immer eins, Gott hat viele Reservespieler. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich stehe. Dritte, vierte, fünfte Stelle, ja. Ich weiß es nicht. Aber eins steht außer Zweifel. Die Technologie hat sich bereits in der Akasha-Chronik verewigt. Die ist da, die ist nicht mehr wegzuleugnen. Und auf der können andere aufbauen. Aber es gibt ja dann ein anderes Thema, was sich gestern ungemein gereizt hat.
Naja, darauf möchte ich jetzt reden. Ich meine, ich habe es ja schon angekündigt im Ankünder. Stickstoffmotor, sehr, also inzwischen, ja, ich glaube, es ist eine sehr schöne Idee im Prinzip. Es muss ja, also offenbar hat es einigen ziemlich auf den Slip getreten, Slips, und
ja, die Jungs machen 8,8 Milliarden Euro Gewinne täglich.
Naja. Na, und ich glaube schon, dass...
Ganz kurz noch bitte was einfügen, ja, ja, an die Hörer gerichtet. Wir verbrauchen momentan zur Stunde so viel Sauerstoff mit unseren Fahrzeugen wie 88 Milliarden Leute per Atem verbrauchen würden. Könnt ihr euch so eine Zahl vorstellen?
Ja.
Pro Minute, pro Stunde, pro Tag werden so viel Sauerstoff verbraucht, wie 88 Milliarden Menschen brauchen würden.
Ja, und gleichzeitig Holzen, es ist jetzt gerade wieder eine Mail rumgegangen, ich suche da gerade noch eine Website dazu, dann werde ich es auch verlinken.
20.000 Hektar.
Ja, Sie wollen wirklich 50% des Regenwaldes abholzen. Also nächste Unterschriftaktion nach den Wahlen ist dann natürlich der Regenwald. Es ist wirklich unfassbar. Also ich meine, die Kerze wird von beiden Seiten abgebrannt, das ist sagenhaft.
Vielleicht sind ja ältere Zuhörer auch dabei, in jedem Physikunterricht hat man gelernt, in der Luft sind 21% Sauerstoff.
Mhm.
Schauberger hat einmal gesagt, der Fisch ist der im Eimer ist, der im Wasser schwimmt, der sagt immer, ja, über mir ist ja Wasser. Die Frage ist nur, wie viel? Und genauso ist es bei uns Menschen. Über uns ist ja Sauerstoff. Die große Frage ist nur noch, wie viel?
Ja, es ist auch dünn, diese Schicht eigentlich, wenn man es richtig anschaut. Ne?
Ist ja, eine Reduktion ist ja schon vorgenommen worden. Wir liegen ja gerade mal wirklich in engeren Situationen noch bei 17, 18, vielleicht 19%, aber im Durchschnitt liegen wir bei 16,5% Sauerstoffgehalt.
Ja.
Ab 14,5 wird es für alle kritisch.
Ja.
Also das muss man sich, da will ich gar nicht über Stickoxide oder CO2-Ausstoß sprechen. Das Problem wird ganz woanders angepackt.
Ja.
Wird abgelenkt.
Nun gut, wie im Ankündigung schon angekündigt, es gibt da noch weitere Methoden und Möglichkeiten der Over-Unity, wie es so schön heißt, Energieerzeugung. Das heißt im Grunde freie Energie. Dann schreien gleich alle, der zweite Hauptsatz und der erste sei ja unangetastet, aber der zweite ist meiner Meinung nach diskussionswürdig zumindest. Das heißt einfach, Entropie kann nur steigen. Was das wirklich heißt, ist, es kann nicht einfach Energie entstehen. Also es kann nicht Ordnung aus dem Chaos von sich allein entstehen.
Ja.
Was natürlich dann jetzt theoretisch verhindert, dass wir das Perpetuum mobile bauen. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, na, ist schon möglich, denn der Energiekreislauf ist zwar geschlossen, aber über ein höherdimensionales Feld, hätten wir ganz allgemein gesagt, wie auch immer man das da dann im Detail vorstellt. Aber du hast auch diese Ansätze verfolgt. Jetzt würde mich interessieren, in welche Richtung geht denn das bei dir? Also wir sprechen jetzt von freier Energie.
Also zunächst einmal müssen wir den Begriff freie Energie definieren.
Ja.
Da sage ich mal ganz klipp und klar, die Wissenschaft ist heute noch nicht in der Lage zu erklären, was Magnetismus ist. Sie ist nicht in der Lage dazu, worauf die Anziehungskraft der Erde basiert, worauf sie sich begründet. Und da könnte ich jetzt hunderte von Beispielen bringen, was die Wissenschaft nicht beantworten kann. Die beste Frage an einen Wissenschaftler oder solche Leute, die da immer wieder sprechen, ist die, stellen wir uns doch die ganz einfache Frage, war das Huhn zuerst da oder das Ei? Oder ist der Apfel der Baum und der Baum die Frucht? Die Fragen kann niemand beantworten. Also, bitte an alle Skeptiker. Wir haben eine ständig vorliegende Kraft, die uns umgibt. Das ist zum Beispiel die Schwerkraft, die Anziehungskraft. Wenn ich was am Boden runterfallen lasse, dann kann ich die Kraft daraus errechnen. Bereits Felix Wirth hat ja nachgewiesen, dass man hier mit den Impulsen arbeiten kann. Ich gebe jetzt einmal ein kleines Beispiel. Ich hoffe, dass ich das an die Hörer so rüberbringe, aber wir werden da mit Sicherheit in den nächsten Monaten oder Wochen vielleicht sogar schon was aufarbeiten, was viele reizt. Es gibt derzeit an 4 Modellen, an denen ich arbeite. Davon ist ein Modell ein Magnetmotor. Aber bitte nicht den von Perendev nennen oder Mike Brady, denn das ist der letzte Schrott, der Typ da verkauft aus Südafrika. Es gibt die Möglichkeit, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, Magneten miteinander zu verbinden. Und zwar, man weiß ja aus der allgemeinen Physik, Nord- und Nordpole stoßen sich ab, Nord und Süd ziehen sich an. Wenn man also jetzt einen Magnetmotor baut, Leute, dann müsst ihr zunächst einmal den ersten Ansatz finden, dass sich die beiden Nord- und Nordpole, nenne ich jetzt einfach mal so, lieb haben. Und es geht dadurch, wenn ich sie mit einem gemeinsamen ferromagnetischen Stoff, also sprich mit Stahl, verbinde. Und wenn man sich die ganze Brücke, also diesen sogenannten Brückenbau vorstellt, dass ein Nordpol an einen künstlichen Stator hängt und ein Nordpolmagnet an einem ganz normalen Rotor an dem vorbeiläuft, an dem oberen Nordpol und sich dabei die beiden nicht berühren, aber sie berühren sich durch eine, nennen wir es einfach mal so, ähnlich gedacht, eine Spiralfeder, durch ein Federband, durch ein Stahlfederband, dann werden sich die beiden, und das kann man keiner widersprechen, kurzzeitig anziehen. Und jetzt muss man nur noch den Moment finden, an dem sich die beiden Magneten gegenseitig wieder abstoßen. Und wie machen wir das? Wir trennen die beiden vom Stahl. Und wie machen wir das? Aufgrund der Bewegung im Rotor schleift der untere Magnet an dem Stahlband vorbei und wird sozusagen vom Stahlband runtergezogen. Und das kann jeder in einem ganz einfachen Versuch mit einer Federkraftwaage messen. Die Energie ist weit weniger. Das Runterziehen vom Stahlband, des anfänglichen Verbinden oder Verbundenseins, vergleicht es wie mit einer Ehe, man ist anfänglich verbunden und dann lässt er sich scheiden. Und genauso ist es hier, der Magnet, der muss geschieden werden, der muss sich abtrennen und dann kriegt er richtig eine aufs Dach geknallt und er treibt an. Variante 1. Was zu schnell, was zu langsam.
Na, eine interessante Frage von Axel, aber Magneten schwächen sich ab, oder? Ich weiß nicht genau, was er meint. Was mir dazu einfällt ist, diese Magneten muss man aber dann wahrscheinlich irgendwann austauschen, wenn man die da, ich meine, die verlieren ja dann irgendwie an...
Ich denke mir, wenn ein guter Magnet und Neodym-Magneten mit 70 Kilogramm Abstoßungskraft, ja, dann muss man das Ganze noch hochrechnen, denn 70 kontra 70 ergibt ja nicht 140, sondern es gibt ja weit über 300, ja, die Kräfte, die bündeln sich da, ja, die schaukeln sich ja gegenseitig hoch, das ist das eine. Und das andere ist, gut, was kostet so eine Zündung, so eine Ladung eines Neodym-Magneten an Energie?
Keine Ahnung.
Ja, das ist also geringfügigst. Das sind einmal ein Impuls von 22.000 Volt mit gerade mal 6 bis 7 Ampere. Und das für einen Zündimpuls von wenigen Sekunden.
Also ein starkes elektromagnetisches Feld legt man an.
Genau. Ja. Anzünden, durchschießen. Ausrichten.
Aha.
Wenn das Ding dann mehrere Stunden, ja, Entschuldigung, Tage, Wochen läuft, ist doch das kein Problem mehr.
Da ist ja der Fehler.
Ihr müsst euch bitte um eines, nicht immer das Staubkorn suchen sofort. Wo könnte was stecken? Ihr müsst es einfach versuchen, denn es gibt einen wahren Spruch, den ich auch gelernt habe. Probieren geht über Studieren.
Ja. Apropos Staubkorn, du hast gesagt, der Perendev-Motor ist Schrott. Wo siehst du da das Staubkorn? Das fragt mich auch jemand im Chat.
Na gut, jetzt hast du mich aber richtig in die Zwickmühle gebracht. Nun, ich bin ja der europäische Lizenznehmer des Perendev-Motors.
Ah.
Ich habe für diesen Motor die Anzahlung in Höhe von 50.000 Euro geleistet im Jahre 2004, als ich von Magnetmotoren und freier Energie noch nichts wusste. Anführungszeichen, ich habe Tesla studiert, ja, da waren also schon Drähte vorhanden, aber alles auf mechanischer Ebene. Also mit Magnetmotoren hatte ich wirklich nichts am Hut und glaubte also fest den vorgelegten Gutachten und den vorgelegten Analytikern, die der Herr da mitgebracht hat, Anführungszeichen. Jetzt weiß ich, dass er sie mitgebracht hat, ursprünglich kamen sie von einer ganz anderen Seite. Egal, ich habe hier 50.000 Euro investiert, ich habe den Vertrag zu Hause liegen, Ich bin der europäische Generallizenznehmer für Perrin-DEF-Motoren.
Aber er ist Schrott und du kannst nicht damit anfangen.
Genau, ich bin also noch
aber du hast
Perrin-DEF-Plänen, die ja vorgelegt wurden, nachgebaut. Und als es dann zum Showdown kam, hat also dann Herr Perrin-DEF, Herr Mike Brady, fluchtartig am Samstagmorgen um 8 Uhr morgens was vereinbart, die, wie sagt man so schön, die Endmontage vorzunehmen. Fluchtartig ist die, meine kleines Werksgelände verlassen. Er müsste dringend nach München, weil er noch Ersatzteile braucht. Und er ward bis dato nicht mehr gesehen.
So.
Und weg war das Geld. Dazu lernt man tatsächlich mal da. Ich betone, das waren keine Aktionärsgelder, das war mein Privatgeld, mit dem ich also hier sozusagen ein bisschen daneben gelangt habe.
Und du hast dann diesen Perrin-DEF-Motor verbessert oder hast du dein eigenes Prinzip gefunden, was du gerade geschildert hast?
Dass ich mir natürlich mit der N-Maschine sehr viel Gedanken gemacht habe. Die N-Maschine ist ja auch eine Geschichte, da wo in einer Stahlscheibe Plus- und Minuspole entstehen, nur dadurch, weil man Magneten dran klebt und das Ding einfach drehen lässt. Dann komme ich also über die N-Maschine auf die Idee, weil hier gibt es ja auch die sogenannte, die Stromabnahme der N-Maschine ist sehr schwierig, bis ich dann also die Idee geboren hatte, auf der N-Maschine direkt den Wechselrichter anzubauen. Entschuldigung. Und daraufhin kam ich dann auf die Idee des Schleifers, des sogenannten Kugel- oder Rollenschleifers bei der N-Maschine. Dann klingelt es bei mir, dachte ich, wie wäre es denn, wenn man zwei Magneten, gegenläufige Magneten, Nord-Nord gegenüber oder Süd-Süd gegenübergestellt, mit zu einem Federstahl berührt und sieh da, plötzlich ziehen sich die beiden an. Obwohl sie überwinden 70 Kilogramm Abstoßungskräfte, also weit über 300 Kilogramm Abstoßungskräfte, nur mit einem, ich sag aber mit einem Fingerzeig von einem kleinen Stahlband.
Mhm.
Aber wie gesagt, ich kann euch dazu Material zur Verfügung stellen, weil ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass mit meinen wenigen Mitteln, Anführungszeichen Kapital, nicht mehr viel zu machen ist. Da bist du ungefähr in der Steinzeit angekommen.
Ja gut, okay. Ich meine, da gibt es sicher einige, die das interessiert und irgendwie überlege jetzt gerade, wie können die mit dir Kontakt aufnehmen. Aber ja,
jederzeit.
Ja, wie? Übers Telefon funktioniert
es? Ja, bitte nicht. Also Telefon, ich finde es schön, mit dir zu sprechen, zu plaudern.
Ja.
Aber
können sie dir E-Mail schreiben? Oder?
Ja, E-Mail.
Ja. Magst du deine E-Mail-Adresse da jetzt durchgeben? Oder?
Jetzt sind wir schon wieder beim Thema. Wir können die alte nehmen, das ist die ngine@tiscali.de. Ich buchstabiere Norpol Georg Ida Norpol Emil @ und dann Tiscali, das ist das italienische Provider, Theodor Ida Siegfried Cäsar Anton Ludwig Ida.de. Oder später wird noch die info@hsinnovation dazukommen, aber die gebe ich euch dann irgendwann, wenn das mal freigeschaltet ist.
Okay, dann also bist du damit einverstanden, dass ich das auch dann verlinke von der Seite aus? Weil es gibt sicher viele, die das wirklich interessiert. Also.
Ich habe eins gelernt im Leben. Egoismus ist gut und schön, aber er hat in der Erfinderei überhaupt nichts verloren.
So wie in der Wissenschaft, überhaupt, generell.
Entweder wir geben das Wissen preis, es wurde uns ja auch irgendwie... Seien wir uns ehrlich, wer ehrlicher war, der Erfinder, wird es zugeben müssen. Es wurde uns ja auch irgendwie zugeführt. Es ist ja nicht aus einem selbst entstanden, sondern man ist Botschafter. Man ist Überträger oder Träger von Informationen und man hat die nicht für sich zu behalten. Denn das habe ich gelernt. Dieser Individualismus oder Egoismus im erfinderischen Bereich hätte uns schon vor Hunderten von Jahren viel weitergebracht.
Ja, wenn wir nicht hätten. Gut, jetzt übrigens der zweite Eintrag von Excel im Chat, der stimmt, also Engine, aber ohne das E davor, @tiscali.de. Jetzt hast du diesen, also der Perrin-DEF-Motor war nicht so toll, wie du sagst, da schreibt dann auch irgendwer, heißt das jetzt, dass er nicht funktioniert hat? Ich würde sagen, ja, das heißt es, oder?
Absolut, der hat nie funktioniert.
Du hast ihn nicht zum Laufen gebracht und der Mann hat dann irgendwie fluchtartig das Terrain verlassen, wie du...
Richtig.
Gut, das ist relativ eindeutig. Hast du dann aber von dem Prinzip, auf das du dann gestoßen bist, das jetzt sehr interessant ist, habe ich jetzt noch nie so gehört, hast du da dann lauffähige Prototypen gebaut?
Von dem derzeitig vorgestellten Motor, den ich gerade besprochen habe?
Ja.
Nein, noch nicht. Das wird gesagt, die Idee, die ist, ich sag's euch ehrlich, die ist keine 4 Wochen alt.
Oh. Genau,
soll sie 6 Wochen alt sein.
Aha.
Ja, die habe ich einmal dann kurz mit, es gab da noch einen Besuch von einer Grazer Gruppe. Ich grüße die alle herzlich, wenn die zuhören sollten, die einfach nachgefragt haben, auch in Sachen Perendez. Dann habe ich gesagt, also ich würde gesagt, das war eine Blitzeingebung. Und ich glaube, es wurde aber irgendwann einmal in der weit entfernten Geschichte schon einmal kurz darüber gesprochen, in irgendeinem Buch, wo irgendwo kann ich mich dunkel erinnern, dass dieses einmal angesprochen wurde, dass sich also hier Magneten gegenseitig anziehen, wenn sie mit Stahl verbunden werden. Und eines der wirklich Schlüsselbeispiele war eben vor kurzem, es liegen ja immer noch Bauteile, Baureste dieses Perendez-Motors bei mir rum. Und da liegen auch einzelne Magnete rum und dann ziehe ich da, dann treffen sich halt 2 Magneten an einem Schlüssel, an einem Stahlschlüssel, an einem sogenannten Werkzeugteil. Und beide, und bei mir sind die Magneten alle markiert mit Nord- und Südseite, farblich gekennzeichnet, ich erkenne plötzlich, die haben sich beide mit der Nordseite angezogen.
Mhm.
So, somit war es irgendwo ein Wink. Aber wie gesagt, das ist ein Versuch wert. Ich denke mal, darüber könnte man nachdenken, weil der Aufwand nicht allzu groß ist. Und wenn sich die richtigen Leute finden, ich habe da schon Lösungen dazu, wie man die Federn konstruieren kann, wie man diese Bauteile setzen kann, was man da, vor allem auch geht es darum, man muss ja eine Aufteilung am Stator, am Rotor finden, die ist auch schon da. Da können die Hörer also wirklich wieder aufschreiben, 3:4 oder 6:8 oder 12:16, nur mit diesen Aufteilungen kann es funktionieren. Und wie gesagt, wer nähere Informationen haben will, bin ich gerne bereit, darüber zu sprechen, ist überhaupt nicht das Thema.
Ja.
Wir haben alle ein anderes Ziel.
Ja, Excel schreibt da gerade, weiß den wieder finden, das habe ich auch schon mal jetzt gelesen, es gibt da noch andere Einträge zum Punkt und Magnetmotor schon im Forum. Gut, also das Prinzip hast du nicht gebaut. Hast du andere Ansätze der freien Energie praktisch verfolgt? Was, mein Problem mit freier Energie ist das, dass mir zwar alle immer davon erzählen, aber ich noch nie so ein Ding gesehen habe.
So.
Es kann sein, dass ich schon mal...
Ich habe ihm recht. Also wenn ich eins gesehen hätte bis heute, denke ich, würden wir vielleicht gar nicht mehr darüber sprechen, würden wir alle irgendwo in der Werkstatt stehen und produzieren ohne Ende.
Oder auch nicht. Aber das heißt, du hast auch noch nie so ein funktionierendes Teil gesehen.
Ich glaube, also das Einzige, was ich mal gesehen habe, war der Felix-Wirth-Generator, also dieser Felix-Wirth, der so alleine vor sich hingelaufen ist. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Der hat also weder Anschlüsse noch sonst was dran gehabt, aber beim Felix-Wirth-Generator der ersten Generation...
Global Scaling, oder?
Gerade mal, so muss ich das leider feststellen, am Leben gehalten. Ist aber schon, muss also was über 100% sein. Und wenn es nur 101 oder 102% sind, es waren über 100%, wäre schön gewesen, das nachzuverfolgen. Aber wie gesagt, ich werde tunlichst das verhüten, dass ich mich also mit Erfindern da nicht da irgendwas abkupfere oder abklare oder sonst was, sondern da muss der Erfinder selbst dafür gerade stehen, ob es schafft oder nicht schafft.
Ja.
Ich habe selber genügend Erfindungen, also da bin ich eingedeckt genug.
Okay, aber also neben dem Stickstoffmotor verfolgst du jetzt schon auch diese freien Energieansätze,
ja,
weiter?
Auf alle Fälle.
Ja. Gibt es da jetzt schon konkrete Projekte oder musst du erst wieder auf die Beine kommen?
Nee, es gibt so kleine konkrete Projekte, wobei ich mittlerweile festgestellt habe, ich sage ganz ehrlich, mich sprechen von Fall zu Fall Gruppen an, denen ich also meine Informationen zur Verfügung stelle. Und zwar das Ganze ohne Vorbehalt, ohne irgendwelche Provisionsansprüche oder sonst irgendeinen Kinderquatsch, sondern ganz einfach, ich habe hier Informationen, wertet die, verwertet die, versucht es gemeinsam und macht daraus was, denn im Sinne des Ganzen, da ich sagen, ist es wertvoll, das weiter zu verfolgen.
Na, finde ich toll.
Ganz ehrlich, das ist ja der Schlüssel zum Ganzen.
Ja,
das ist der Schlüssel der Menschheit.
Ja, na, finde ich großartig. Und wie gesagt, also es gab ja immer wieder gescheiterte Erfinder, ich würde nicht sagen, gescheitert, aber Erfinder, die immer wieder scheiterten in ihrem Leben zu Gast. Also ich glaube, es ist ja komisch, also Leute, die sich mit solchen Dingen wie du beschäftigst und Erfolg haben, scheitern dann.
Ich denke nicht, dass ich gescheitert bin.
Naja, Entschuldigung, das wollte ich jetzt auch nicht sagen, aber Sie...
Nee, du hast ja recht, finanziell mag ich wohl gescheitert sein,
aber
als Mensch
habe
ich gigantische Erfahrungen erlebt. Als Mensch musste ich erst zu dem werden, was ich heute bin. Hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, weißt du, was ich dir sage? Ich hätte nicht einmal mit dir telefoniert. Ich hätte es nicht nötig erfunden. Ich hätte gesagt, ich bin auf der Schiene des Erfolgs, ich habe Stickstoff gebaut, ich habe Verträge, ich habe alles, was ich brauche. Ich komme alleine zurecht. Nur dieses Denken, oder dieses Denken für sich alleine betrachtet, führt zwangsläufig für jede Existenz zum absoluten Untergang. Denn wer hier glaubt, individuell und Egoismus würde einen weiterbringen, ja, kurzfristig mit Sicherheit, Ellbogenmentalität, hervorragend. Aber auf Dauer betrachtet, muss ich sagen, war das eine harte Schule des Lebens und ich habe was daraus gelernt. Also Ideen weitergeben, Träger der Botschaft zu sein und unmittelbar, sage ich ganz ehrlich, Relaisstationen suchen, die das sofort in die Tat umsetzen. Dann geht's nämlich, dann funktioniert es. Dann braucht man nicht irgendwelche Riesengelder, sondern es gibt fähigste Menschen aller Art. Jeder für sich hat eine Eigenheit, jeder für sich hat ein fantastisches, hat eine fantastische Geschichte und auch vor allem irgendeine Begabung. Und dann gilt es doch eigentlich nur noch, das zu bündeln. Dann können doch die anderen machen, was sie wollen. Dann können sie sich irgend noch so lange den Finger runddrehen und irgendwann daran denken, warum sie jetzt keinen Ölball mehr verkaufen werden. Das ist dann ihr Problem. Dann muss ich sagen, wie war es da mit Gorbatschow? Wer zu spät kommt, der bestraft das Leben.
Ja, so ist es. wir kommen jetzt ans Ende der heutigen Sendung, die ich sehr, sehr spannend fand. Und also, wie es halt ist, ich meine, ich habe dich ja vorher nicht wirklich gekannt, aber ich kaum was von dir gehört. Ich habe von dir erzählt gehört am Grenztreff, auf dem du ja, um es noch einmal anzukündigen, am 14. Juli 14.7. habe ich dort stehen.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe das Datum wieder nicht aufgeschrieben.
Also ich habe da jetzt stehen, weil es mir die Marina noch einmal gemeldet hat, 14.7.
Okay.
Vielleicht hat sie, vielleicht habe ich mich da verschrieben, ich will da bloß kein Wirbel reinbringen.
Nee, das tut, wir werden damit.
Rede ich noch einmal mit dir ab. Ja. Jedenfalls, irgendwann heuer im Sommer bist du in Graz und man wird dich dort sehen. Und wie gesagt, dort habe ich auch von dir gehört und bin halt irgendwie gleich mal hellhörig geworden. Und mir gedacht, der klingt spannend. Oliver Gerschitz hat mir da von dir erzählt. Und siehe da, du bist wirklich ein spannender Mann. Also ob jetzt deine Erfahrungen, die du in den letzten 2 Jahren gemacht haben, dazu beitrugen oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber insofern bin ich ja froh, weil sonst wäre diese Sendung heute nicht zustande gekommen, weil du mit mir nicht telefoniert hättest.
Ja, also, immer wieder. Sag jetzt, es gibt keine Zufälle. Ja. Und die Fügungen und die Wege Gottes sind unergründbar.
So ist es.
Ich bin wirklich fest im Glauben an Gott. Ich bezeichne mich wirklich als Christ. Alles andere lassen wir bitte außen vor. Ja. Da werden manche auch so ihre Gedanken schon gemacht haben. Und Christentum heißt ja, wenn man die Möglichkeit kriegt, dass man helfen kann, dann macht man das. A. Und B. Wo kriegt man schon so eine Plattform, hier seine Gedanken, seine Meinungen oder auch seine Ideen so zu äußern wie hier im Radio? Das Radio ist immer noch, trotz aller medialen Erfolge von Internet und was weiß der Gott noch alles, ja, sind dieses Radio immer noch ein fantastisches Medium.
Oh, stimme ich völlig zu, also das Medium Radio, aber die meisten Leute, ich glaube, die meisten Hörer dieser Sendung hören es übers Internet, also es verschwimmt alles.
Ja.
Aber
und trotzdem hören sie zu.
Und trotzdem hören sie zu, ja. Wir sind jetzt fast am Ende angelangt dieser heutigen Sendung. Und ich hoffe, wir werden sowas in Zukunft wiederholen. So, vielleicht gegen Ende des Jahres, wenn du wieder ein bisschen auf die Beine gekommen bist. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen und ich bin mir sicher, du wirst. Und wer weiß, vielleicht.
Ich bin derzeit Arbeitsvermittler beim Arbeitsamt und bringe also Leute in echte, ehrliche Arbeit.
Ja.
Und bin da sehr erfolgreich. Ich bin seit 12 Monaten da angestellt und habe schon über 500 Leute erfolgreich vermitteln können.
Ja.
Und zwar in echte, saubere, ehrliche Arbeit. Die sind, ehrlich, man glaubt es kaum, das Strahlen eines Menschen, wenn das Selbstwertgefühl vom Arbeitslosen wieder zum Arbeitnehmer wird. Und da liege sehr viel Wert drauf, weil es auch, wenn es für den Menschen wieder passt, der hat ja, jeder Mensch trägt hinter sich eine Familie und für diese verantwortlich. Und wenn wir uns ganz ehrlich sagen, wir sind doch alle eine Familie. Verflix doch einmal. Erkennen denn das die Leute nicht?
Ja.
Wir sitzen doch hier auf einem einzigen Planeten. Und so groß ist der nicht geraten, dass man da so drauf rumhauen kann. Ja. ich will mich jetzt da nicht zum Umweltapostel aufspielen. Ich meine, ich habe selber 24 Jahre lang Benzin verbrannt. Ja, und das nicht zu knapp. Ja, aber eins weiß ich. Es braucht eine gewisse Schule, es braucht eine gewisse Erfahrung im Leben, um sich zu ändern. Und eins weiß ich mit Sicherheit, da gibt es einen wunderschönen Film, aus der Mitte entspringt ein Fluss. Und zwar lass das Herz sprechen, den Bauch reden und schalt das Gehirn lieber aus. Dann bist du immer auf einem guten Weg.
Okay, das war ein wunderschönes Schlusswort. Wir müssen leider Schluss
Kein
machen.
Kein Problem.
Aber danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
Kein Problem.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, servus.
Okay, tschüss. Tja, das war ein sehr spannendes Interview. Ich habe schon gedacht, dass es spannend wird, aber so spannend bin ich selber überrascht. Vor allem auch, was so seine Erfahrungen anbelangt, mit verschiedensten Dingen und seine Ansätze zur freien Energiegewinnung finde ich auch durchaus eines zweiten und dritten und weiterer Blicke wert. Ich meine, wie gesagt, ich würde ja gerne mal so ein Ding sehen. Ich meine, ich glaube ja gerne, dass die Maternitas das in der Schweiz irgendwo laufen hat und dass das Leute gesehen haben. Ich nicht. Ich habe auch noch nie einen Blauball gesehen und ich glaube auch, dass es sie gibt. Wissen wir alle? Trotzdem, wäre mal schön. Und wer weiß, vielleicht kann ja dieser Mensch da was weiterbringen. Und vielleicht ergibt sich ja wirklich eine Zusammenarbeit auch. Also wenn das irgendwer hört, seine E-Mail-Adresse wird demnächst auch auf der Website zu finden sein. Die nächste Sendung Crop FM findet am 30. März 2007 statt. Und zu meiner großen Freude, jetzt ist es wieder eine Zeit lang her, ist Nicola Wohlgemuth zu Gast. Und es geht, ja, um 2012. 2012, was auch immer passiert, ändert nur der Kalender, weil die Mayas einfach es müde wurden, Kalender zu meißeln, schreiben oder was auch immer. Oder ändert die Zeit. Was bedeutet das wieder? Oder passiert was ganz anderes? Vielleicht kann uns Nicola Wohlgemuth das nächste Mal etwas mehr in diese ganzen Dinge einführen. Freue mich schon sehr drauf. Danke allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Reagan the second, he laid down the tools and play. That was a friend he made. Oh, what a sucker, took his laser blade. Gonna make himself fade.